Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge. Es ist der Chorilog Nummer 50. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Wir haben eine Art goldene Premiere und das muss richtig, richtig herzlichst gefeiert werden. Und zwar habe ich euch ja in der letzten Folge schon gesagt, hey, ich habe noch keine großartigen Ideen, was wir in der 50. Folge machen. Haut doch gerne mal Ideen raus, wenn ihr Wünsche habt, Inspo oder sonst irgendwas. Und ihr meintet so, ja, ich habe auch keine Idee, mach einfach irgendwas und deswegen begrüße ich euch jetzt recht herzlich zu irgendwas, zur 50. Episode. Nee, Spaß beiseite. Ich habe dann einfach gemacht, worauf ich persönlich Bock hatte, weil ich habe mal so überlegt, bla bla, und habe so gemerkt, so eine Deine Meinung zufolge ist schon immer geil, weil ihr da einiges über mich kennenlernt, ich dann auch nochmal meine eigenen Einstellungen zu Dingen reflektieren kann und vor allem bietet das die perfekte Plattform für Rant und das lieben wir ja eh alle maximal, von daher habe ich da richtig Lust zu und da wart ihr auch richtig engagiert, also ich habe schon gesehen, da sind super viele Sachen reingekommen, also erstmal riesiges Dankeschön da dafür. Ich liebe es wirklich, wie aktiv ihr seid und wie viel wir miteinander schreiben und uns immer über die Themen austauschen. Das ist wirklich ein Geschenk für jede Woche. Also ich kann mich nur in jeder Folge dafür bedanken, aber es ist einfach so. Ich werde jetzt keine große Lobhudelei machen zum Anfang der Folge, auch wenn das hier natürlich eine festliche Stimmung ist im Hause. Vor allem, Leute, bei mir ist gerade wirklich eine festliche Stimmung im Hause. Nicht nur, was die 50. Folge angeht, sondern oh mein Gott, es ist so krass. Also erstmal eine Woche voller Highlights liegt hinter mir, aber das größte Highlight, das war definitiv gestern. Gestern Morgen bin ich aufgewacht und habe so normal den Tag gestartet, habe angefangen zu arbeiten und plötzlich ist im ganzen Haus so ein richtiges Holterdiepolter und wir merken, okay, hier sind Handwerker. Wir dachten, okay, wahrscheinlich der Typ über uns hat wahrscheinlich irgendeinen Wasserschaden oder sonst irgendwas. Da war auf jeden Fall so die ganze Zeit hin und her, rauf, runter, bla. Und dann sind wir irgendwann im Laufe des Tages halt das Treppenhaus runtergegangen und haben so gemerkt, unsere Klopfspechte, also die Arschlöcher unter uns, die bei jeder Bewegung von uns angefangen haben, mit einem Baseballschläger oder Besenstiel oder so gegen die Wand zu klopfen, die sind einfach rausgezogen. Zack, zack, hepp, weg, weg, einfach weg. Und es ist so schön, das ist so schön. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sich dieses Freiheitsgefühl anfühlt. Weil ganz ehrlich, ich habe mich ja schon ewig über die Leute abgefuckt und habe auch gesagt, hey, mittlerweile kann ich nur drüber stehen. Aber trotzdem beschäftigt es einem im Alltag einfach total, wenn du weißt, okay, es ist jetzt gerade 6 Uhr morgens, ich bin jetzt gerade aufgestanden, mir bleibt wirklich nichts anderes übrig, als den Wohnzimmerboden zu betreten, um das Licht anzumachen oder um die Steckdosenleiste anzumachen oder um mich auf dem Sofa zu bewegen, von rechts nach links. Und ich kann jederzeit ein aggressives Klopfen von unten erwarten und das hasse ich einfach so sehr. Es war so eine Belastung und generell auch so, ich meine, das Ding ist halt, man kann halt nichts mehr richtig machen, ne? Also ich laufe hier rum mit meinen Flauschpantoffeln, aber wir haben halt einfach einen Holzfußboden, der knarzt ein bisschen und in einer hellhörigen Wohnung ist es halt einfach normal, dass man die Schritte voneinander hört. Die haben es nicht gecheckt und die haben sich immer beschwert. Die haben teilweise schon geklopft, wenn ich nur stand und ich dachte mir so, sorry, dass ich nicht leise stehen kann. Und ey, es hat sich immer weiter hochgespitzt und jetzt sind sie einfach weg. Also das ist so ein gutes Leben, Leute. Also eine neue Ära meines Lebens beginnt jetzt. Die Ära der nicht vorhandenen Klopfspechtigkeit von unten. Auch ein ganz, ganz weirdes Wort. Das habe ich noch nie benutzt vor dieser Folge. Ich weiß auch nicht, ob ich das in meinen Sprachschatz aufnehmen möchte, weil irgendwie ist das weird. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie es weitergeht, weil es mich A interessiert, wie die es geschafft haben, rauszukommen, weil die wohnen hier erst seit 2 Jahren und eigentlich haben diese Wohnungen hier alle 4 Jahresverträge. Wahrscheinlich war es irgendwie ein Härtefall. Wahrscheinlich haben sie, sagen sie, unsere Nachbarn sind wirklich zu laut und das geht gar nicht. Das ist eine mentale Belastung, aber es juckt mich eigentlich auch nicht. Was jetzt spannend ist, ist, was da für neue Nachbarn reinkommen. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, das tangiert uns natürlich schon, weil in diesem Haus bekommt man einfach alles voneinander mit. Und deswegen spannend und Fragen über Fragen und vielleicht werde ich berichten. Aber ich hoffe erstmal auf Leute, die sich ein bisschen benehmen können und sich ein bisschen, also die nett sind, aber von denen man auch nicht zu viel mitbekommt, weil ich bin jetzt erstmal traumatisiert. Ich muss mich jetzt erstmal von den Nachbarschaftsgeschichten ein bisschen erholen und ja, deswegen auf eine ruhige Zeit. Ich hoffe, also die Wohnung, ich glaube, die ist neuer als unsere, also renoviert, sonst ich nehme nämlich das alles zurück, wenn die erstmal grundsaniert wird. Ich bin nämlich auch geräuschempfindlich, nur ich kann es mittlerweile einsehen, dass meine Nachbarn auch laufen. Da bin ich unseren alten Nachbarn Schritt voraus gewesen. Naja, wie auch immer, ich bleibe jetzt mal in dieser feierlichen Stimmung, weil irgendwie war diese Woche echt Cool, soweit. Ich mache einen kurzen Recap, einfach weil ich auch Bock auf diesen Deine Meinung zu Part habe und das eh nochmal super viel aufmachen wird. Aber irgendwie, als die Folge rausgekommen ist, war ich ja erstmal random auf einer Weinmesse mit meinem Freund und seiner Schwester und noch einer Freundin von seiner Schwester, genau, um die drei Ecken geht es. Das war voll lustig, weil eigentlich. Ich meine, ich bin keine Weinkennerin. Ich trinke auch eigentlich nicht so gerne Wein. Aber ich habe jetzt einen Lieblingswein, Leute. Das ist doch mal ein Zeichen von Erwachsensein. Nee, also bei mir, bevor ich auf dieser Weinmesse war, dachte ich so, Wein ist Wein. Es gibt Weißwein, Roséwein, Rotwein. Und es schmeckt alles okay. Ich mag eher Roséwein und Weißwein. Aber ich habe jetzt, zwei Weißweine gefunden, die ich tatsächlich am besten finde von allen Weinen dieser Welt. Und die werde ich jetzt weiter nachverfolgen, weil es ist gut, so einen einzigen Wein zu haben, den man mag. Wir werden uns davon jetzt auch tatsächlich einen Kasten irgendwie hamstern. Und wenn man mal Freunde da hat oder sonst irgendwas, was jetzt auch geht, weil unsere Klopfspecht-Nachbarn weg sind, die man mal so aufmachen kann, weil wir haben so ein paar Leute, die wir mal einladen wollen, um so ein bisschen entspannter Abend zu verbringen, was zusammen zu kochen und so weiter. Das ist halt schön, wenn man so einen Wein hat. Aber ich habe, ich werde es eventuell nachliefern, welcher das ist, weil natürlich, kennerisch wie ich bin, habe ich den Namen schon wieder vergessen. Mein Freund weiß ihn und es reicht, um ihn zu ergattern. Und ansonsten, das war so seit das Wochenende, tatsächlich, was bei mir jetzt nochmal grundlegend ins Gewicht fällt, was so generell mein Lebensstil angeht, ich habe irgendwie, ist irgendwie so weird, ne? Es ist jetzt so die zweite richtige Februarwoche, beziehungsweise eigentlich die dritte, aber ihr wisst, die zweite vollständige Woche im Februar und ich habe schon wieder irgendwie meinen Lebensstil so einmal ein bisschen umgekrempelt, was ihr ohne den Podcast nicht großartig mitbekommen würdet, weil ich das immer eher so für mich mache, aber ich bin voll in diesen Modus reingekommen seit Anfang des Jahres. Wenn ich mir so denke, es gibt ja immer so Mikrokleinigkeiten in seinem Alltag, in seinem Leben. Und irgendwann denkt man sich so, ja, das wäre jetzt cool, wenn es anders wäre. Es stört mich ein bisschen, ich würde es gerne anders machen. Ich war immer so, das war so eine Kernerkenntnis meines Lebens irgendwie. Wenn du so, also ich habe Ewigkeiten immer so Kleinigkeiten in meinem Leben gestört. Aber ich dachte mir so, ja, es ist halt Gewohnheit, das ist ja auch okay so. Und es geht ja gerade auch nicht anders und ich weiß auch nicht, wie ich das angehen soll. Und wenn man das alles so unnötig verkompliziert, fängt man gar nicht erst an. Im Grunde ist es so einfach zu sagen, ich will das ein bisschen ändern, dann mache ich es jetzt halt auch einfach ein bisschen anders und dann ist es halt auch anders. Also einfach dieses Ding, das ist so trivial, wenn du willst, dass sich Dinge ändern, dann mach sie halt anders. Also das ist ja irgendwie, niemand hält dich davon ab. Also Kleinigkeiten einfach mal zu überdenken und es ist halt so geil immer zu sehen, dass es funktioniert. So war es halt auch im Januar, wie gesagt, einmal von einem auf den anderen Tag, hey, ich habe keine Lust mehr auf meine Essensstrukturen, ich habe keine Lust mehr auf immer nur dasselbe, ich habe keine Lust mehr, meine Kreativität da irgendwie keinen Freiraum zu lassen, ich will ganz viel Neues probieren. Ich will meiner Freigeistigkeit und meiner Intuition endlich Raum lassen und Vertrauen lernen. Das hat so gut funktioniert. Dann das Ding mit dem Schlaf von einem auf den anderen Tag. Nee, ich schlafe jetzt 2 Stunden länger. Passt. Und es hat auch funktioniert. Und deswegen, es muss auch irgendwie so ein Impuls hochkommen, dass man sich denkt, es hat bis hierhin sich so gut angefühlt, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und wenn dann dieses Ich habe jetzt keinen Bock mehr Ding kommt, dann einfach direkt umstellen, weil das ist dann wirklich der perfekte Zeitpunkt. Weil wenn du deine Routinen, die du eigentlich magst, satt bist, dann ist das genau der Punkt, an dem du differenzieren musst. Wenn ich meine Routine satt bin und ich merke, das ist jetzt nicht mehr das Richtige, dann musst du sie direkt umstellen, weil sonst wird sie ein Zwang. Oder sie ist schon ein Zwang. Das kann auch sein. Und ich weiß nicht, ob man das langfristig akzeptieren möchte. Ich würde sagen, nein. Weil Routinen sind sowas Schönes im Leben. Das will ich mir nicht durch Zwanghaftigkeit kaputt machen. So. Und dass der Körper irgendwie einem Impulse sendet, wenn er sagt, it's time for a change, das ist irgendwie ein gutes Zeichen. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, das sind so neue Nervenbahnen durch diese ganzen Handlungen in den letzten Wochen entstanden, die mir so richtig das intuitive Gefühl geben, so, wir machen jetzt X und Y mal anders, weil du Bock darauf hast und weil du dich danach fühlst und das dann auch direkt am Folgetag umzusetzen und das klappt dann. Das ist irgendwie ein cooler Mechanismus und ich finde es gut, darauf zu vertrauen. Ich hatte das nämlich jetzt tatsächlich Ende letzter Woche in Bezug auf Krafttraining und Training und Sport Sportbewegung generell, weil ich hatte das da kein großartiges Thema draus gemacht, aber ich hatte eine Krafttrainingspause gemacht seit Ende Oktober 2023, aus dem Grund einfach, weil ich hatte ja da so ein paar Krankheitssachen, um es jetzt mal so komisch und akademisch auszudrücken. Und zwar hatte ich ja erst eine Gastritis, dann sehr, sehr starke Reizdarmbeschwerden, dann eine Bronchitis, die sich 2,5 Wochen gezogen hat und dann noch Corona und dann war schon Neujahr. Also das hat sich alles ein bisschen gezogen. Ich hatte zwischendurch immer mal so 4-5 Tage, die mal gesund waren, wenn überhaupt. Und das hat echt, also das war so anstrengend, Leute, es war unfassbar. Aber in der Zeit habe ich dann natürlich kein vernünftiges Krafttraining gemacht. Ich habe so einmal die Woche vielleicht ein paar Übungen gemacht, Isolationsübungen, um zumindest noch ein paar Reize zu setzen, dass mein Körper nicht direkt denkt, so die Muskeln, die brauchen wir nicht mehr. Aber ich habe mir da auch keinen Pressure gemacht, weil es hat sich auch einfach nicht gut angefühlt. Und im Januar war ich jetzt soweit wieder regeneriert. Aber ich dachte mir natürlich jetzt auch mit den ganzen Gewohnheitsumstellungen so, ich fokussiere mich jetzt erstmal wirklich aufs Thema Gesundheit und Schlaf und so weiter und habe meinen Fokus generell ja auch in der Zeit von Oktober bis jetzt sehr auf die mentale und psychische Heilung gelegt, habe den Fokus auf mich, auf mein Innen gelegt und war auch gar nicht so körperfokussiert und hätte auch gar nicht den Kopf so dafür gehabt. Deswegen war das auch genau richtig. Ehrlich gesagt habe ich damit überhaupt nicht gestruggelt, was ich ziemlich cool finde, weil so Krafttraining kann auch schon sehr schnell zu einem Zwang werden, in Anführungszeichen, beziehungsweise wenn man das dann mal nicht macht, negative Gefühle auslösen. Und es hat mich halt überrascht, dass es bei mir nicht so war. Aber ich habe den Fokus halt bewusst auf andere Dinge gelegt und das hat sich genau richtig angefühlt und das hat sich auch echt ausgezahlt. Und ich, um euch mal die Angst so zu nehmen, so wirklich körperliche Unterschiede sehe ich da jetzt auch nicht. Also ich habe halt ja weiterhin, also der Körper baut ja nicht direkt Muskeln ab, wenn er, also er stirbt ja nicht ab so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer so ein Ding, dass man sich so denkt, ja, wenn ich kein Krafttraining mache, dann baue ich meine ganze Muskulatur wieder ab. Aber du brauchst deine Muskulatur ja nicht nur zum Krafttraining. Du brauchst deine Muskulatur ja auch für so ganz einfache Alltagsaufgaben wie Einkäufe schleppen, Treppen laufen, gehen oder sonst irgendeine Kacke. Und da denkt sich der Körper ja nicht direkt so, nee, das brauchen wir jetzt nicht mehr, sondern ihr setzt ja trotzdem noch Reize. Das wäre ein anderer Punkt, wenn ihr komplett bettlägerig wärt über Monate hinweg, klar. Und das ist auch nochmal ein anderer Punkt, wenn ihr nicht genug esst, nicht genug Proteine zuführt und so weiter und so fort. Aber wenn ihr normal, wenn ihr gut esst, genug Proteine esst, um eure Muskeln zu versorgen und noch eine ganz normale Alltagsaktivität hat, dann denkt sich der Körper auch nicht, nee, ciao, ich brauche euch jetzt alle nicht mehr. Natürlich habt ihr keinen großartigen Pump, wenn ihr kein Krafttraining macht, aber dennoch. Großartige Unterschiede, wie gesagt, sehe ich persönlich nicht. Und deswegen habe ich mir da auch keinen Druck gemacht. Und vor allem nach ein paar Wochen denkt man sich dann auch so, ja gut, es passiert ja actually nicht wirklich viel. Dann fange ich jetzt halt auch wieder an, wenn ich wieder Lust habe. Weil ich habe auch gemerkt, es hat mich jetzt im Januar noch überhaupt nicht gereizt, wieder trainieren zu gehen. Ich war immer noch im Gym halt normal, um mich halt normal zu bewegen, bla. Ich mache ja gerne auch mal so ein bisschen Walking auf dem Laufband oder generell ein bisschen Cardio halt. Und so ein paar Dehnübungen, ein paar Eigengewichtsübungen, aber habe ich wirklich selten gemacht. Aber kein richtiges Krafttraining halt. Und also ich hätte immer die Möglichkeit gehabt, das jederzeit wieder anzufangen. Aber ich dachte mir, ich mache das erst, wenn ich Lust habe. Und das kam wirklich dann von einem auf den anderen Tag, Ende letzter Woche, dass ich mir so dachte, ja, jetzt habe ich wieder irgendwie Lust. Aber ich mache es diesmal komplett anders, als ich es vorher gemacht hatte. Weil ich habe auch nochmal gemerkt, so es hat ja schon einen Grund, warum ich nach einer Trainingspause keine Lust hatte, wieder richtig mit dem Krafttraining einzusteigen. Es war einfach nicht meine Art, wie ich das hätte machen wollen, sollen, wie auch immer. Weil ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr, sehr gerne so... Ich habe eine sehr, 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 sehr große Empfindlichkeit für so eine Art Körperconnection, Sinnlichkeit und Ruhe und Energie und Meditation und so weiter. Also ihr könnt euch vorstellen, ich bin halt ein Mensch, ich bin super empfänglich für Meditation, für Yoga und Pilates und sowas. Und auch wirklich so sehr, so leichte Art von Tanzen. Ich tanze richtig gerne. Ich habe gerne so eine fließende, dynamische Bewegung. Krafttraining mag ich tatsächlich auch sehr, aber das Krafttraining ist bei mir innerhalb des letzten Jahres immer unintuitiver geworden. In dem Sinne, dass ich gar nicht so viel Wert auf Mind-Muscle-Connection gelegt habe, sondern das für mich immer eher so eine Art Kompensation wurde und eine Art von, ich beweise mir irgendwas selbst. Das heißt, es ging dann in erster Linie dann nur noch um die Progression, was das Thema Gewicht angeht einerseits, andererseits aber auch möglichst viel in möglichst wenig Zeit zu schaffen, weil ich das Thema Effizienz einfach zu strikt durchgezogen habe. Warum, weiß ich in der Retrospektive nicht mehr. Wie gesagt, sehr schön, dass man sich verändern kann. Dennoch ist das ein Punkt, der auf jeden Fall ins Gewicht fällt. Dass ich dann wirklich, im Nachhinein auch gar nicht mehr so nachvollziehen, aber ich habe halt wirklich, es war für mich so ein Ding, viel Gewicht zu nehmen, auch wirklich jede Woche zu steigern. Ich habe auch immer auf die Uhr geguckt, dass ich auch schnell bin. Die Satzpausen waren durchaus nicht lang genug. Und das ist irgendwie, teilweise war ich nicht mal zwischendurch auf Toilette, obwohl ich auf Toilette musste, so, damit die Geräte nicht besetzt werden in der Zwischenzeit. Und ich dachte mir so, ich kann ja jetzt noch schnell durchziehen. Das hat für mich einfach nichts mit Genuss und Achtsamkeit zu tun, sondern einfach nur durchziehen, durchhasseln, damit du es am Ende geschafft hast und dir selbst bewiesen hast, hey, ich habe jetzt jede Woche irgendwie Gewicht gesteigert. Und irgendwann, ich meine, das Ding ist halt, ich habe, wie gesagt, Ernährung war von der, natürlich so, sehr eintönig und sehr korsettiert quasi bei mir, aber von der Makro- und Mikronährstoffverteilung natürlich sehr gut. Das heißt, ich konnte meine Muskeln schon gut versorgen und habe deswegen auch sehr progressiv trainiert. Ich konnte auch immer Gewicht steigern, also erfolgreich in Anführungszeichen bei meinem Training schon, aber es war nicht meine Art von Training und es war mir auch alles zu steril, zu starr und zu wenig genussvoll. Ich war auch irgendwann an dem Punkt, dass meine Muskeln mehr Kraft hatten als meine Gelenke und das habe ich gemerkt, weil ich hatte Gelenkschmerzen, aber der Muskel hat gar keinen Reiz mehr verspürt und das war einfach so beschissen und ich weiß auch gar nicht, man kommt so schnell in diese Blase rein von wegen Progression, beweist dir selbst was, aber ich denke mir, wann im Leben muss ich so und so viel Gewicht stemmen? Ich finde das super, super toll irgendwie, viel Kraft zu haben und das ist natürlich gut fürs Ego, aber selbst wenn ich mal in die Situation komme, dass ich was Schweres tragen muss, ist es doch wichtig, dass ich das nicht nur einmal hochdrücken kann, sondern dass ich dieses Gewicht auch nehmen kann und damit irgendwas machen kann, dass ich da in die Dynamik, in die Bewegung reingehen kann. Und das ist mir in der Retrospektive jetzt, wie gesagt, klar, war es aber damals nicht. Das heißt, ich war dann teilweise an dem Punkt, dass ich fast 200 Kilo Hip Thrust gemacht habe. Ich glaube, ich war bei 187 am Ende. Und das muss irgendwie nicht sein, weil ich glaube auch, dass es dann einfach wirklich nur noch so ein Hochdrücken ist. Ich meine, wenn ich jetzt wieder an den Punkt komme, habe ich noch nicht ausprobiert, dann ist das fein für mich. Aber ich möchte einfach eine ganz, ganz andere Herangehensweise an das Krafttraining haben. Ich möchte mehr dynamische Übungen machen und wirklich einfach Wert darauf legen, dass die Bewegungsausführung ganz langsam, achtsam und sinnlich ist. Dass ich wirklich die volle Range of Motion ausnutze, dass ich mir vor allem auch viel zu viel Zeit dafür nehme quasi. Also einfach mehr Zeit dafür in Anführungszeichen einplane, als ich bräuchte, damit ich das langsam mache, damit ich das ruhig mache, damit das eher Moment am Tag ist, der mich hier runterbringt und rausbringt und ich den nicht so durchstresse und durchhassel. Und vor allem währenddessen einfach wirklich nur Podcast hören und dazu hören, Handy weg, Bildschirmverbot, Uhrverbot, sondern mach deine Übungen, sei ganz ruhig und nutze das so als meditative Auszeit des Tages. Habe ich tatsächlich ab Montag direkt gemacht, diese Woche umgesetzt und hat wunderbar funktioniert, weil ich einfach den Impuls, wie gesagt, Ende letzter Woche hatte, mir dann nochmal so ungefähr am Sonntag, da plane ich quasi ja immer so ein bisschen die Woche und gucke, wie ich was wann wo machen muss, damit das einfach unter der Woche wegfällt und habe mir da so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und habe mir gedacht, jo, das klingt doch einfach machbar und zieh halt durch, ne? Also probier's halt aus und ja, hat sehr, sehr gut funktioniert tatsächlich. Ich trainiere jetzt wieder in meinem alten Split, aber halt ganz, ganz anders und auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, was ich jetzt von außen gar nicht so krass erläutern kann, weil das einfach im Inneren eher stattfindet. Diese körperliche Verbindung. Ich mache wirklich das Gewicht, mit dem ich nur saubere Ausführungen mache und dann wirklich auch langsam, sodass man trotzdem ins Brennen reinkommt. Ich werde natürlich progressiv trainieren, weil es ergibt ja sonst keinen großartigen Sinn, aber nur dann, wenn es sich halt gerade gut und richtig anfühlt und nicht auf Krampf, nicht auf Push, sondern dann einfach, wenn ich denke, ja, das Gewicht ist zu leicht geworden, kommt dann halt das Neue. Und nicht auf, ich muss jetzt aber mehr schaffen als letzte Woche, weil passiert ja nichts, also bringt mir ja sonst auch nicht viel. Ich will das wirklich als meditative Auszeit nutzen und halt ein bisschen auflockern, dynamisieren und mehr auch Nur es ist für mich auch ein Unterschied, ob ich zum Beispiel an Geräten trainiere oder halt wirklich mit Freihanteln oder mit Kurzhanteln, Kettlebells und so weiter. Das gibt mir einfach nochmal mehr das Gefühl, dass es so ein alltagstaugliches und auch eben nicht einfach so ein Pushen ist, sondern so ein, ja, mit dem Körper einfach zusammenarbeiten und das auch ergänzt nochmal durch mehr Yoga und Stretching zwischendurch. Und wie gesagt, so Sachen wie Pilates sind halt auch viel mehr mein Ding. Ich tanze auch wirklich gerne. Das passt irgendwie, das ist eine andere Art von Bewegungsverhalten, was mir viel, viel besser gefällt. Und das bringt mich so runter, es ist so ein schöner Flow und ich bin einfach froh, dass jetzt genau dieser Punkt gekommen ist, an dem ich so gesagt habe, hey, es geht jetzt wieder. Generell bin ich dadurch halt auch einfach ruhiger, nicht so viel auf dem Sprung, weil das kostet natürlich Zeit, die ich dann woanders quasi einsparen muss, in Anführungszeichen, aber das geht alles, weil ich habe mir ja trotzdem noch irgendwie mich bewegt, so, ich habe meinen Sport gemacht, aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel, dass es nicht mehr so eine aktive Bewegung ist, sondern so eine sehr, nicht passive Bewegung, sondern eine ruhige Bewegung. Wisst ihr, was ich meine? Das bringt mich nochmal in einen viel, viel entspannteren Modus rein. Und das spüre ich jetzt tatsächlich auch sehr, dass es mich einfach runterzieht. Also runterzieht im Sinne von Entspannung, nicht im Sinne von Traurigkeit. Sondern ich fühle einfach meinen Körper und schätze ihn viel, viel mehr. Und ich fühle mich wieder viel mehr mit ihm verbunden. Auch wenn ich das, wie gesagt, heute ist Freitag, erst seit Montag so mache. Ich bin so ready für alles, was jetzt noch kommen wird. Ich fühle mich so viel wohler gerade. Und das ist einfach so eine wunderschöne Erkenntnis. Deswegen wollte ich die einfach einmal mit euch teilen. Dass ziemlich gut ist. Und generell bin ich diese Woche auch noch mal einige Schritte vorwärts gekommen, weil irgendwie mein Alltag anders strukturiert ist. Ich früher nach Hause gehe, ich gefühlt viel mehr Zeit habe, weil alles, was ich tue, so ist nicht mehr so wirr, sondern alles sehr klar. Sehr klar, sehr deutlich, sehr fokussiert und dadurch eben auch extrem effizient. Und so langsam komme ich in den Modus rein, dass ich denke, hey, irgendwie ist das voll schaffbar. Ich bin in gewisser Weise schon fast dankbar. Das ist nicht wirklich dankbar für mein Leben, was ich mal hatte. Im Sinne von, ich komme nicht zur Ruhe. Ich habe meine Ticks, ich habe meine Zwänge, aber ich muss ja trotzdem alles schaffen. Aber mir ist diese Woche einfach nochmal der Kontrast aufgefallen, dass ich ja in dieser Zeit, ich meine, wenn du Ticks hast, wenn du Zwänge hast, wenn du beispielsweise für eine Mahlzeit eine Stunde brauchst, um die zuzubereiten und dann eine Stunde brauchst, um erstmal zur Ruhe zu kommen und dich vernünftig auf deinen Bobbes zu setzen, ohne dass dir noch irgendwas einfällt, was noch getan werden muss, so gefühlt. So war es ja bei mir. Wenn so Kleinigkeiten so viel Zeit irgendwie in Anspruch nehmen und du trotzdem noch dein Leben in den Griff bekommen musst und diese ganzen Ticks und Zwänge plötzlich wegfallen, dann hast du ja plötzlich so viel Zeit für dich und schaffst ja trotzdem alles. Und dadurch habe ich mir halt so eine krasse Effizienz angeeignet, dass ich jetzt halt merke, dass ich gefühlt einfach teilweise wirklich so Freiräume habe und merke, hey, das ist so gut, dass diese Freiräume jetzt kommen, weil jetzt ist meine intensive Bachelorarbeitphase und das hätte ich ja sonst niemals geschafft. Weil, ja, aber jetzt denke ich mir, okay, ich bin hier, ich habe es endlich geschafft, genug zu schlafen. Ich habe eine gute Struktur in meinem Alltag. Ich schaffe es, jeden Tag an die Luft zu gehen, meinen Haushalt hier zu machen, eine gute Partnerschaft zu führen. Mach zumindest mehr oder weniger. Ich halte mein Leben auf jeden Fall bildlich fest. Das ist meine Art der Kreativität Auslebung. Das heißt, das kommt auch nicht zu kurz. Und ich schaffe es jetzt, trainieren zu gehen, 20 Stunden zu arbeiten. Und Bachelorarbeit läuft auch eigentlich so weit. Das ist sehr, sehr satisfying gerade. Das ist wirklich sehr, sehr satisfying gerade. Also ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, für meine Bachelorarbeit auch alles an Quellen, was ich brauche, soweit. Das heißt, mein nächster Step ist das Exposé und dann kommt die Anmeldung und dann sind wir für 3 Monate an dieser Arbeit beschäftigt und dann habe ich meinen Bachelor und das ist genial. aber mal gucken. Ihr werdet es ja, wie gesagt, aus erster Hand mitbekommen. Ansonsten war noch ganz cool diese Woche, Valentinstag, wow, weil wir haben uns da jetzt nichts geschenkt oder so gegenseitig. Ich wollte tatsächlich auch keine Blumen haben, weil ich habe hier so auf meinem Tisch vor mir, ich habe hier so ein Tablett mit so ganz vielen kleinen Pflanzen drauf. Also sind so kleine Zimmerpflanzen und Kakteen und so weiter. Und ich liebe das halt, die hier so zu haben. Generell haben wir super viele Pflanzen im Wohn- und Schlafzimmer. Und ich finde, da scheißt so ein Blumenschrauß ehrlich gesagt nur rein, weil die Pflanzen per se sind nicht weniger schön als ein Blumenstrauß, aber der Blumenstrauß, der wird nach 5 Tagen weg und dann stinkt er und dann kann man ihn wegschmeißen und man hat halt auch so eine Umschmeißgefahr. Also Blumenstrauße, ich freue mich darüber, aber ich brauche sie halt nicht zwingend und deswegen habe ich meinem Freund auch gesagt, also ich brauche das nicht, alles gut. Wir gehen zusammen abends aus und das ist einfach unser Geschenk an uns beide, dass wir uns gegenseitig machen, weil wir dachten, wir gehen mal so zu einem richtig, richtig schönen, edlen Italiener. Das ist jetzt leider so ein bisschen Hamburg Insider Talk, aber ich glaube, also Big Squadra Group oder so, die haben ein paar Filialen in Deutschland, ich glaube 3 oder 4. Das sind so ganz, 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 ganz zählige, inszenierte Designer, Italiener und die sind halt schon ziemlich krass im Hype. Wir waren jetzt bei Edmondo und die sind halt wirklich bekannt für ihre Trüffelpasta und generell die Atmosphäre. Ich musste da einen Monat im Voraus reservieren. Wir haben den letzten Timeslot bekommen. Und ich bin aber tatsächlich der Meinung, dass sich der Hype wirklich lohnt, weil das ist eine Art von Ausgehen, die habe ich so noch nicht erlebt. Man muss halt wissen, was auf einen zukommt. Du gehst da nicht hin, um einfach mal schnell deine Pasta zu schlingen und dann wieder zu gehen, sondern du musst dir den ganzen Abend Zeit nehmen und du musst auch tatsächlich ein Gefühl für eine gewisse Szenerie haben und eine Empfänglichkeit für einen Vibe, sagen wir es mal so. Weil wir standen da und 20.30 Uhr war der Slot, aber den hatten wir ab 20.30 Uhr. Aber wir waren ja nicht die Einzigen und die können die Leute, die im vorigen Slot waren, halt auch nicht einfach so rausschmeißen. Dementsprechend standen wir da mit in der Schlange tatsächlich mit so 15 anderen Leuten noch, die auch einen 20.30 Uhr Slot hatten. Und mussten halt warten. Die haben so nach und nach halt die Leute halt aufgerufen, wenn ein Tisch frei wurde. Es hat halt alles noch ein bisschen gedauert, aber es war eine schöne Atmosphäre. Man kam auch dem Eingang so immer näher und konnte schon mal so ein bisschen reingucken. Und das ist halt unglaublich riesig. Designt und die Atmosphäre wie in einer Filmkulisse aus einem anderen Jahrhundert. Unglaublich, dieses Gefühl, da reinzugehen, das war schon toll. Wir mussten da ungefähr tatsächlich eine knappe halbe Stunde warten, aber es hat uns gar nicht gestört, weil, wie gesagt, wir hatten Zeit, wir wussten eh, nach uns kommt niemand mehr. Und das hat irgendwie echt, das hatte ein schönes Gefühl, sich irgendwie so schick gemacht zu haben, da mit den anderen Leuten zu stehen und einfach sich so ein bisschen auf den Abend zu freuen. Wir wurden dann erstmal, weil wir noch keinen Esstisch hatten, an der Bar platziert, die auch so super, super, super schön war. Also da wurden wir auch hingebracht, das waren so ganz gemütliche Sessel. Da haben wir erstmal ein gratis Prosecco bekommen, der laut Karte halt um die 10 Euro gekostet hätte. Aber so als Entschuldigung quasi für die Wartezeit war natürlich auch am Valentinstag nochmal anders ausgebucht. Aber dann saßen wir da erstmal ganz gemütlich, dann wurden wir persönlich abgeholt, zu unserem Tisch gebracht und der Service war halt wirklich krass gut. Also die haben genau auf dem Schirm, wo du sitzt, du wirst sofort bedient. Die kümmern sich um dich, bringen dir alles. Und dann haben wir da halt schön entspannt nochmal einen zweiten Prosecco tatsächlich bekommen und dann noch Wein eben und Trüffelpasta bestellt. Und das war so ein schönes Erlebnis, dieses Design, dieses Interior, diese ganze Atmosphäre. Wir saßen dann da tatsächlich auch, also insgesamt waren wir da, haben wir in unserem Zeitslot komplett ausgenutzt, in Anführungszeichen. Also wir sind erst um 10:30 dann auch wieder gegangen, weil es einfach so wunderschön war. Es hat so, so toll. Und diese Trüffelpasta, die war wirklich legendär. Also ich stehe ja sehr auf Trüffel und den Trüffelgeschmack. Klingt ein bisschen etepetete, aber es ist halt tatsächlich was ganz, 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 ganz besonders Schönes, finde ich. Muss man lieben, aber dann ist so eine Trüffelpasta halt wirklich game-changing. Die machen jeden Tag, jeden Morgen ihre Nudeln selbst. Deswegen waren die so richtig, richtig dicht und teigig, perfekt al dente. In so einer sahnigen Mascarpone-Soße, Trüffel drin und Trüffel drauf. Die haben dir selbst noch den Parmesan drüber gerieben am Ende mit so einem richtig Stück und so einer großen epischen Reibe, das Besteck, die Kupfertöpfe, wie das serviert wurde, war jeden Cent wert. Und das ist eine ganz besondere Erfahrung, die wir uns auf jeden Fall beibehalten für ganz besondere Anlässe. Geht auch nur für ganz besondere Anlässe, weil es eben hochpreisig ist und weil man wirklich so einen ganzen Abend quasi investieren muss und man auch irgendwie dieses feierliche Gefühl braucht, weil sonst bist du einfach nicht empfänglich für diese ganzen schönen Reize um dich rum. Aber das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Von daher kann ich das, wenn ihr Bock auf sowas habt, auf jeden Fall empfehlen. Stellt euch einfach darauf ein, dass es ein Event ist, nicht nur essen gehen. Und dass man halt, wie gesagt, am besten Fall einen Monat im Voraus reservieren muss. Aber ich fand es sehr besonders. Und wenn ihr für sowas empfänglich seid, ist es ja mehr nochmal ein Ausgehen als nur Essen. Weil dann kann man auch in jedes andere Restaurant gehen. Aber das war schon toll. Also das ist ein guter Insider, den ich soweit empfehlen kann. So viel dazu. Ich glaube, das ist erstmal soweit alles aus meinem Leben, was ich erzählen möchte. Ich slide jetzt gleich mal in die Deine Meinung zu Sticker-Episode-Section rein. Vielleicht fällt mir aber auch noch irgendwie was ein im Zuge dessen. Das werden wir sehen. Wir sind hier ja auf alles eingestellt und vor allem haben wir Zeit. Wir haben Lust, wir haben Wochenende. Es ist doch einfach nur herrlich. So, Tablet wird hier aufgedingst. Boah, mir ist so warm gerade, ne? Ich habe so Hitzewallungen, weil mein Körper komplett irritiert ist von diesen Wetterschwankungen. Also heute soll es bei uns noch im Laufe des Tages 15 Grad werden. Die Tage waren es hier aber noch 3. Was ist das bitte? Was ist das bitte? Also das ist echt ein bisschen irritierend. Ich sitze hier auch tatsächlich so richtig ready, schon mit Bluse und Jogginghose, weil ich gehe nicht mit Straßenhose aufs Sofa. Das macht man nicht, aber in meiner Welt jedenfalls. Aber ja, es wird spannend. Mal gucken, was ich für eine Jacke anziehe. Tangiert euch jetzt wahrscheinlich auch sehr, aber ich muss euch jetzt irgendwie bei Laune halten, während ich hier im Fragesticker rumscrolle. Und zwar, es ist erstens sehr viel, deswegen werde ich nicht ganz alles beantworten können wahrscheinlich. Wir gucken aber mal, wie weit wir kommen. Ich werde einfach eine wilde Mischung einfach hier random rausgreifen und wir gucken mal, was ich so spontan dazu sage. Ne? Wie gesagt, bei so immer, ich habe ganz viel Meinung und ganz wenig Ahnung und meine Meinung, keine Ahnung, also wenn ihr eine andere habt, ist das voll okay für mich. Deswegen wäre es auch cool, wenn das andersrum genauso wäre. Aber vielleicht könnt ihr auch relaten, das wäre geil, da könnt ihr immer schön Bezug zu nehmen. Und ich würde sagen, gehen wir doch direkt mal rein mit. Was ist meine Meinung zu Steps und Kalorien zählen? Fängt ja hier gleich richtig juicy an. Also im Prinzip einfach Bewegung tracken, Kalorien tracken, bla. Also, ich finde das irgendwie, also mein Ding ist immer so, ihr müsst wissen, ich bin halt ein kleiner Nerd, deswegen bin ich interessiert an Zahlen. Aber was ich nicht habe, ist eine emotionale Verbindung zu Zahlen. Ich denke mir, das eine ist eine Zahl, das andere ist ein Körper. Und Zahlen sind ein netter Anhaltswert, aber verraten halt nicht alles und sind auch nicht irgendwie, was mir eine Uhr sagt oder was mir eine Stepzahl sagt, was mir eine Kalorienzahl sagt. Das ist nett, ein netter Anhaltswert und ich finde das sehr praktisch. Aber ich habe da nicht so das Verständnis für, dass man dem so alles, also dass man dem so nachjagt und dem so alles an Wichtigkeit zuschreibt. Ich weiß, woher das kommt. Ich kann mir voll vorher, ich meine, Leben ist alles unsicher und Zahlen sind zumindest Konstanten. Dass man sich dann daran so klammert, weil es einem Sicherheit gibt, das ist ganz natürlich und das ist auch überhaupt nicht so verurteilen. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Aber wenn du mal ehrlich darüber nachdenkst, muss man doch irgendwann drauf kommen, dass es einfach ein praktisches Tool ist. Aber das ist ja auch nicht die Weisheit. Du kannst ja Menschen nicht an Zahlen messen. So, wisst ihr, was ich meine? Es gehören ja noch so viele Faktoren dazu. Und vor allem, ich meine, du kannst Kalorien zählen. Dann weißt du, wie viel du gegessen hast wahrscheinlich, aber du weißt ja trotzdem nicht, wie viel du verbrannt hast, weil du kannst das einfach nicht wissen. Und dein Verbrauch setzt sich nicht aus Steps zusammen. Ich meine, theoretisch, wenn du sitzt und gestikulierst, machst du 0 Steps, aber du hampelst ja trotzdem rum. Wisst ihr? Und deswegen ist das so, es ist ein netter Anhaltswert. Also Steps sind einfach praktisch, um zu wissen, wie viel bewege ich mich ungefähr. Kalorien zu tracken kann praktisch sein, um zu wissen, wie viel esse ich ungefähr. Weil du dann einfach Phänomene an deinem Körper gut erklären kannst. Das heißt, im Prinzip, ich finde, Steps zählen und Kalorien zählen ist praktisch, wenn man es nicht überemotionalisiert, weil es dir einfach helfen kann. Also ganz ehrlich, stell dir mal vor, du sitzt hier so zu Hause und denkst mir so, okay, ich möchte vielleicht abnehmen, was kann ich denn machen? Dann kannst du gucken, wie viel esse ich und kannst gucken, wie viel bewege ich mich ungefähr und dann merkst du halt, okay, ich mache nur, keine Ahnung, 500 Schritte am Tag und esse dadurch halt einfach krass im Überschuss. Vielleicht sollte ich das mal ändern und dann kannst du halt gucken, dass du einfach ein paar mehr Schritte machst. Aber es ist dann ja egal, ob du dann statt 500 Schritte 5.000 oder 6.000 machst oder 7.000 oder 8.000 oder 9.000 oder 10.000 oder was weiß ich, wie viele Schritte du machen möchtest. Es geht ja nur darum, einen ungefähren Anhaltswert zu haben und eine ungefähre Tendenz. Genauso ist das halt auch mit dem Kalorienzählen. Ich meine, es ist eine Sache, wenn du dich nur bewegst und 5.000 Kalorien am Tag isst, wahrscheinlich, die meisten Menschen werden davon zunehmen. Und dann weißt du es zumindest. Aber wenn du dann denkst, okay, ob du jetzt, keine Ahnung, 2350 oder 2400 oder 2450 oder 2500 isst, es sind doch alles natürliche Schwankungen. Es geht ja wirklich nur darum, dass man den Körper irgendwie checkt. Und ich finde das deswegen auch super, super hilfreich. Weil ich kann zum Beispiel auch sagen, okay, ich nehme nicht zu. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich guck mal, dass ich irgendwie Distanzen zum Beispiel mit der Bahn fahre und damit ich weniger Steps habe und dadurch auch weniger Bewegung habe. So mache ich das teilweise. Oder ich esse halt mehr, aber wenn ich das nicht schaffe, muss ich an der Bewegung schrauben. Das heißt, es sind einfach Parameter, die praktisch sind. Und mehr nicht, nicht weniger, aber nicht mehr. Aber es ist halt irgendwie nicht das Maß aller Dinge. Ich meine, Krafttraining, dein Kalorienverbrauch beim Krafttraining beispielsweise, kannst du ja auch kaum messen. Weil während des Trainings machst du ja keine Steps. Aber es ist ja trotzdem nicht nichts. Es ist ja trotzdem anstrengend. Deswegen, und du musst dann auch irgendwie damit klarkommen, dass du es nicht messen kannst. Klar ist es immer wieder schwierig zu sagen, es ist wieder eine Unsicherheit im Leben. Und deswegen klammere ich mich lieber an die Zahl fest, bevor ich mit einer Unsicherheit im Leben klarkommen muss. Aber die Unsicherheit ist ja trotzdem da. Ganz ehrlich, wenn du sagst, ich bin weniger unsicher, wenn ich mich an der Zahl festklammer und ich mir einfach einrede, dass die Zahl mir Sicherheit gibt, dann belügst du dich ja auch wieder selbst. Also das ist halt so, wie gesagt, ich finde das einen praktischen Anhaltswert. Ich habe eine Fitbit, ich weiß, wie meine Bewegung aussieht. Und deswegen habe ich halt auch einfach die Fähigkeit zu sagen, okay, ich kann Phänomen XY an meinem Körper erklären und jetzt habe ich die Möglichkeit, daran was zu ändern. So, ich kenne ungefähr meine Steps, ich kenne ungefähr meine Kalorien, aber ich schreibe denen halt keinen emotionalen Wert zu, sondern wenn ich denke, irgendwas ist hier gerade komisch, das kann ich mir nicht erklären, dann kann ich da drauf gucken und dann kann ich es mir zumindest herleiten und das ist cool, aber deswegen finde ich das eigentlich cool. Wenn, also Steps und Kalorien zählen, weiß ich nicht, aber ich finde es cool, wenn die für einen gezählt werden, beispielsweise durch Apps, weil ich denke, es ist einfach interessant. Aber man muss dazu halt wirklich einfach eine rationalere und emotionalere Beziehung zu haben, weil es verrät halt einfach trotzdem nicht viel. Hängt euch nicht an so einem kleinen Scheiß auf, ganz ehrlich, es gibt wichtigere Sachen im Leben. Wenn ihr euch für euren Körper und Mechanismen interessiert, ist das eine super Sache, darauf zu gucken. Aber wenn ihr jetzt irgendwelchen Zahlen nachjagt, was ist das denn? Das bringt doch nichts. Also sorry, that is es, glaube ich, einfach. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann, next one, Sextoys. Ganz anders, was ist meine Meinung zu Sextoys? Können cool sein, aber es gibt halt so viele verschiedene, das ist schon fast überfordernd, ne? Also ich glaube mal, das ist nochmal so eine kleine Erinnerung daran. Wir hatten ja Sextoy-Adventskalender dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, aber diese Saison. Und dadurch hatten wir die Möglichkeit, ein paar Sachen auszuprobieren. Und ich finde viele Sachen tatsächlich ein bisschen befremdlich und auch nicht wirklich nötig. Aber ich denke mal, es kann schon helfen, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich bin mein Sexleben irgendwie leid. Und ich brauche ein bisschen bisschen Pep mehr rein, irgendwie was Neues ausprobieren. Kann immer cool sein und kann da halt noch ein bisschen mehr Action rausholen und vor allem halt nochmal andere Bereiche stimulieren. Wie beispielsweise, wenn es anatomisch so ist, dass man eine Klitoris-Stimulation braucht, um zum Orgasmus zu kommen, bei der Frau eben, dann ist das halt cool, wenn du während der Penetration einen Auflegevibrator beispielsweise hast, weil es dann für beide intensiviert ist so. Das Problem habe ich zum Beispiel, also Problem, was heißt hier Problem? Das ist ja, da kannst du ja ganz leicht gegen ansteuern, in Anführungszeichen. Ich habe das Problem beispielsweise nicht. Das ist anatomisch bei mir sehr, sehr praktisch, aber deswegen brauche ich sowas zum Beispiel nicht, weil bei normaler Penetration werde ich auch klitoral stimuliert. Also da brauche ich einfach nicht nochmal ein zusätzliches Tool. Deswegen ist das einfach super individuell, was man da ausprobieren möchte. Die Sachen, die ich beispielsweise cool fand, war jetzt tatsächlich nichts großartig Mechanisches, sondern was ich für mich sehr praktisch fand, waren Handschellen einerseits. Und wir hatten so ein Slap-Patch, das war irgendwie ganz, ganz lustig. Ganz nett soweit. Also Handschellen. Ich mag halt Kontrollverlust ganz gerne. Deep Talk, aber ist halt so. Also ich glaube, das ist auch kein untypisches Muster für Frauen, die sehr selbstständig und großmäulig und kontrolliert sind, dass ein zeitweiser Kontrollverlust einfach ganz nett sein kann. Und deswegen Handschellen einerseits deswegen, aber andererseits auch, dass man sich halt, wenn man beispielsweise, wenn man auf den Bauch legt und die Hand Hände auf dem Rücken sind, kannst du dich ja nicht mehr mit den Händen abstützen. Weder an der Wand noch unten noch sonst irgendwo. Und um dann nicht den Halt zu verlieren, bist du dann zwar automatisch dazu gezwungen, den Beckenboden mehr anzuspannen. Und das intensiviert halt alles für beide. Und deswegen ist das halt auch nochmal ganz geil. Das ist eine Sache, die hätte ich davor gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, das wäre jetzt eher so ein kinky Ding, dass man sich nochmal mehr ausgesetzt fühlt, aber es hat tatsächlich auch physiologisch einen ziemlich guten Effekt. Und Slap Patch ist einfach nur ganz lustig, weil wenn jemand auf den Arsch haut, ist es eine Sache, wenn jemand auf den Arsch mit einem Slap Patch haut, dann knallt das so richtig wie so eine Peitsche und das ist auch witzig, weil es einfach nochmal einen besseren Sound gibt und halt irgendwie dafür sorgt, dass man nicht so aufpassen muss, nicht Knochen auf Knochen zu treffen, weil es kann auch wehtun und das ist einfach so richtig so Patch. Das ist dafür gemacht. Also das sind Toys, die finde ich cool. Kann ich so sagen. Naja, let's talk about Sex Toys, Leute. Was habt ihr schon so ausprobiert? Worauf steht ihr so? Sagt gerne Bescheid. Was ich gerade relativ underrated habe übrigens, wir hatten auch Nippelklemmen drin. Ich fand das eigentlich auch okay, aber irgendwie haben wir die nicht mehr benutzt, weil irgendwie ich plaudere hier voll aus dem Nähkästchen, aber das ist für mich okay, über Sex zu reden. Also es gibt so Themen, die spreche ich öffentlich nicht an, aber Sex ist für mich so, nee, das, darüber kann ich ruhig sprechen. Im Winter bin ich nie nackt, da habe ich immer noch meinen Pulli an und dann, was willst du da mit Nippelklemmen machen, ne? Also sonst, ich habe ja keine Lust zu frieren. Ich bald auch meine Socken an, manchmal meine Hausschuhe, meine Plüschpantoffeln. Also von daher, wir machen es hier so ganz cozy. Naja, so viel zum Thema Sextoys. Aber wie gesagt, öffnet euch gerne ebenso, finde ich spannend. Ihr müsst euch ja nur von mir öffnen, nicht öffentlich, aber das ist in Ordnung. So, next one, Proteinfasten. Fragen ganz, ganz viele. Also ich habe das schon hier 5-mal drin gelesen. Und das ist ja dieses Konzept, ich werde es nur kurz anreißen, weil ich glaube, ihr wisst alle, was Proteinfasten bedeutet. Das bedeutet, das wurde vor ein paar Monaten, glaube ich, so zum Trend, das ist ja momentan omnipräsent auf Social Media und gefühlt jeder macht das auch, dass du quasi sowas machst wie Intervallfasten, das heißt, du isst halt nur in einem bestimmten Zeitraum, das heißt zum Beispiel fastest du 16 Stunden und isst dann in einem Zeitraum von 8 Stunden all deine Kalorien, die du am Tag benötigst. Das kennt ja jeder von euch, denke ich mal. Und bei Proteinfasten darfst du halt innerhalb deines Fastenfensters, also innerhalb der 16 Stunden, in der du sonst nichts essen würdest, zumindest kalorienarmes bzw. möglichst kalorienarmes Protein zu dir nehmen. Was bedeutet Proteinshakes, Clearway oder sowas? So, was halt tatsächlich für Muskelaufbau sinnvoll ist, weil es halt nicht so ganz förderlich ist, wenn du 16 Stunden deine Muskulatur nicht mit Protein versorgst. Und dafür, und dann ist es halt einfach gut, wenn du innerhalb dieser 16 Stunden zwar nicht vernünftig isst, in Anführungszeichen, aber zumindest für den einen oder anderen Proteinspike sorgt, um eben die Proteinbiosynthese anzuregen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Gewicht verlieren möchtest und deine Muskulatur behalten möchtest, ergibt das Sinn. Zum einen und zum anderen sättigt Protein natürlich auch nochmal, was ganz gut ist. Und hilft es natürlich auch, diese 16 Stunden in Anführungszeichen zu überstehen. Sehe ich, glaube ich, relativ neutral das Konzept an sich, weil das Konzept kann tatsächlich viel Sinn ergeben, weil es bei der Diät, wenn man auf Diät ist, eben unterstützen kann. Oder wenn du Probleme hast, dein Gewicht zu halten, kann das eben auch unterstützend sein, weil du nur innerhalb von 8 Stunden essen darfst. Und wenn du zwischendurch irgendwie Hunger hast, in Anführungszeichen, sättigt dich der Shake sehr gut. Oder wenn du eben Muskulatur erhalten oder aufbauen möchtest, sorgst du für einen Proteinspike, ohne zusätzliche Kalorien zu dir zu nehmen. Wie gesagt, ist gut, wenn man damit klarkommt, wenn das nicht für Heißhungerattacken sorgt. Das ist tatsächlich auch von Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich und deswegen muss das auch jeder ausprobieren. Was ich akritisch finde, ist, dass es so als Wunderkonzept irgendwie verkauft wird und als innovatives Konzept, als Ding, was irgendwie plötzlich jeder macht, ohne auf Diät zu sein und ohne auf Muskelaufbau zu sein. Das finde ich kritisch. Dass es so krass in den Himmel gehypt wird, finde ich kritisch, weil es ist wieder nur eine Ernährungsform von vielen. Und ich finde auch immer, dass reflektiert werden müsste. Auf Social Media wird das ja in erster Linie von Influencern einer bestimmten Fitnessmarke propagiert. Und eigentlich, finde ich, sollte man bei sowas auch irgendwie kommunizieren, dass das nicht für jeden was ist, was, finde ich, zu kurz kommt, vor allem unter dem Hintergrund, dass man eigentlich auch wissen sollte, dass einfach ein Großteil der Communities, dieser InfluencerInnen, eher ein Problem mit dem Essen haben und eher, zunehmen sollten und nicht abnehmen sollten und man das deswegen einfach besser kommunizieren sollte. Natürlich, auf Social Media ist immer Eigenverantwortung das Stand der Dinge. Aber dennoch finde ich es einfach gefährlich, immer zu sagen, also ich mache das so und so, 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 ohne dazu zu sagen, dass man das nicht machen soll. Weil das Ding ist halt einfach, dass Influencer-Beziehungen ja genauso funktionieren. Das ist ja auch Influencer-Marketing, dass Sachen verkauft werden unter dem Aspekt, ich mache das so und für mich funktioniert das. Es ist die beste Marketingstrategie überhaupt, weil man einfach auf Dauer vergisst, dass es Werbung ist, sondern weil man denkt, das ist eine Empfehlung. Das ist einfach Empfehlungsmarketing, Mund-zu-Mund-Propaganda. Man hat das Gefühl, der oder die Influencerin ist eine Freundin oder ein Freund und gibt dir jetzt einen persönlichen Ratschlag. Wenn man das nicht permanent hinterfragt, das passiert alles im Unterbewusstsein, hat nichts mit Dummheit zu tun, das ist einfach die Marketingstrategie und das ist der Grund, warum Influencer-Marketing so gut funktioniert. Aber deswegen ist es halt eben auch bei solchen Sachen einfach gefährlich, wenn der Influencer oder die Influencerin sagt, ich mache das so und so, ich mache das so und so, ich mache das so und so und es funktioniert super, weil es hat dann den gleichen Effekt von Influencer-Marketing. Dass durch ein, ich benutze das, wird der Kaufimpuls ausgelöst. Durch ein, ich mache das so, wird eben auch der Nachahmimpuls ausgelöst, ohne dass dabei großartig hinterfragt wird, in was für einer Lebenssituation bist du und in was für einer Lebenssituation bin ich. Und deswegen, es ist ein Ernährungskonzept, was per se Sinn ergibt. Aber jedes andere Ernährungskonzept ergibt auch Sinn. Und ich könnte das beispielsweise nicht machen. Also ich brauche regelmäßigere Mahlzeiten und das größte Fastenfenster, in Anführungszeichen, was ich persönlich an einem Tag habe, ist, glaube ich, keine Ahnung. Das sind keine 10 Stunden. Das sind vielleicht 9. Oder 8. Also ich meine ja nur, ich glaube, also über Nacht halt, ne? Ich esse halt relativ spät abends und halt relativ früh morgens und ich habe halt morgens auch Hunger und das ist alles gut, meine Verdauung kommt damit hinterher. Aber ich brauche zum Beispiel regelmäßiger Nahrung und bei mir löst das keine Heißhungerattacken aus oder sorgt auch nicht dafür, dass ich irgendwie das Gefühl habe. Für mich würde es irgendwie, für so große Fastenfenster würden bei mir für einen richtig krassen Food-Focus sorgen und das finde ich einfach nicht gut. Und deswegen einfach, man muss immer bei sich bleiben und das Konzept generell, es nervt mich einfach so, weil ich mir so denke, hä? Also das ist jetzt auch kein innovatives Konzept, dass du zum Beispiel morgens einen Shake trinkst, anstelle zu frühstücken und dann ins Training gehst. Das haben Bodybuilder gefühlt schon vor 50 Jahren gemacht. Naja, deswegen, mich nervt halt dieser Hype einfach. Es ist eine Ernährungsform wie alle andere auch, Punkt. Und es ergibt Sinn. Aber andere Ernährungsformen ergeben auch Sinn. Von daher chillt einfach eure Eier, ey. Es nervt. Naja, so viel dazu. Dann, next one. Ich muss mich hier mal ein bisschen entkleiden, weil es hier gerade wirklich warm wird. Gefühlt bin ich jetzt gerade in den Wechseljahren aus Hitzewallungsgründen. Puh, so, let's go. Next topic. Was ist meine Meinung zu offenen Beziehungen und könnte ich mir das vorstellen? Tatsächlich finde ich, ich stehe dem Thema auch wieder an sich neutral gegenüber, weil ich es verstehen kann, wenn man eine offene Beziehung führt. Und ich glaube, auch für manche Lebensphasen ist es einfach cooler. Ich habe auch Freundinnen und Freunde, die offene Beziehungen führen und die scheinen damit sehr glücklich zu sein, wenn sie sich einfach noch nicht ganz binden wollen und wenn sie es noch ein bisschen ausprobieren wollen und so weiter und so fort. Ich persönlich konnte mir das vor meiner Beziehung, vor meiner jetzigen Beziehung auch vorstellen, weil ich so war. Ich bin ein Mensch, ich brauche Nähe, ich brauche Menschen, auf die ich mich verlassen kann und ich brauche sowohl emotionale als auch körperliche Zuneigung, aber es fiel mir immer sehr, sehr schwer, in einer zwischenmenschlichen Beziehung so all in zu gehen. Das heißt, es war dann so, ich hatte eine schöne Zeit mit einem Menschen. Und nach 2 Stunden denke ich mir dann auch so, ja gut, aber jetzt wieder so ein bisschen Me-Time, ein bisschen Freiraum, weil ich nie so zu 100% ich selbst war, wenn ich mit anderen Menschen zusammen war, sondern ich war immer in einer anderen Rolle und ich hatte immer noch so mein Innenleben, was irgendwie ein bisschen für mich komisch war, so meine Sachen so. Ich konnte mich nur entspannen, wenn ich ganz alleine war und bei anderen soziale Kontakte haben in gewisser Weise, ich brauche das, weil ich bin extrovertiert, aber so Batterieaufladen war für mich immer nötig und deswegen immer so, ja, ich bin jetzt mal 2 Stunden mit dir, 2 Stunden mit dir, 2 Stunden mit dir und dann brauche ich aber auch wieder Zeit für mich. So war ich von meiner jetzigen Beziehung. Und jetzt bin ich in meiner jetzigen Beziehung ist es eben nicht so, weil ich noch mehr ich selbst bin, wenn ich mit Laurin zusammen bin, als ohne ihn. Und bei ihm gehe ich halt wirklich all in. Das heißt, ich bin bei ihm genau die Person, die ich halt bin, die ich sein möchte und die ich so am liebsten mag. Ich mag mich selbst am liebsten, wenn er halt bei mir ist, weil ich so zu 100% natürlich bin, einfach ohne zu hinterfragen. Und das ist einfach wunderschön. Und vor allem ticken wir halt einfach sehr, sehr gleich. Das heißt, unsere Denkarten sind unterschiedlich, wir machen unterschiedliche Sachen, wir haben unterschiedliche Sachen erlebt, wir haben unterschiedliche Prägungen, aber zumindest funktionieren unsere Denkarten, unsere Werte und so weiter sehr, sehr gleich. Das heißt, wir sind immer so, wir verstehen uns halt einfach ohne Worte, wir sind immer auf einer Wellenlänge und wir machen halt auch alles miteinander am liebsten. Das heißt, ich gehe super, wir können irgendwie co-worken, wir können rumgammeln, wir können chillen, wir können arbeiten, wir können shoppen gehen, Kaffee trinken, whatever. Es ist einfach immer so, das ist so ein wholesome place, das ist gefühlt wie eine Erweiterung des eigenen Seins. Ich erkläre das nicht, um das über zu romantisieren, sondern ich sehe das einfach als was Besonderes, als ein Privileg und als etwas, was ich für niemals möglich gehalten hätte, dass es so einen Menschen gibt. Und ich bin deswegen, weiß es auch nicht, ob es für jeden diesen Menschen gibt. Und wenn ich diesen Menschen, also wenn ich Laurin nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch offene Beziehung oder keine Beziehung führen, weil ich bin per se kein Beziehungsmensch. Vor ihm war ich so, dass ich mich nicht an Menschen binden wollte. Und und auch nicht auf eine Person einschließen wollte, weil das eben auch mit einer hohen Verantwortung einhergeht, weil du dann das Gefühl hast, diese Person muss dir alles im Leben geben und das kann man eigentlich keinem Menschen abverlangen. Und deswegen finde ich es nur realistisch, dass man sich auch denkt, gut, wenn ich keine Person in meinem Leben habe, aber trotzdem das Gefühl nach Bindung und das Bedürfnis nach Bindung und nach Nähe habe, dann sind offene Beziehungen ja völlig gut und völlig fein und ein guter Weg, das zu machen, ist doch super, dass das mittlerweile anerkannt ist, dass man das so machen kann. Aber ich persönlich habe halt einfach nicht das Bedürfnis danach, weil ich tatsächlich alles in einer einzigen Person finde und da auch wirklich jetzt all in gehe. Und mir persönlich tut das auch gut, weil eine Person zu haben, die all in geht und ich halt auch all in gehen kann, weil wenn ich mehrere Menschen hätte, die auf diesem gleichen Status wären, dann würde ich nicht all in gehen, weil ich mich dann zu verletzlich machen würde. Aber mich vor einer Person komplett verletzlich zu machen, das ist für mich mein wholesome place. Und deswegen kann ich sagen, ich finde es ist für mich das größte Privileg überhaupt, eine monogame Beziehung zu führen und auch komplett führen zu wollen. Aber das Konzept offene Beziehung finde ich trotzdem gut, dass es das gibt. Finde gut, dass das anerkannt wird und kann ich auch supporten, kann ich auch verstehen, weil ich denke mal, ich würde auch so leben, wenn ich Laura nicht hätte. So, das zum Thema. Dann nächstes. Fibo. Ja, ist wieder so ein Thema. Alle fragen so gefühlt in Insta-Stories, seid ihr auf der FIBO? Geht ihr auf die FIBO? Und ich immer so, nee, tatsächlich nicht. Also das Ding ist, es ist eine Fitnessmesse. Reizt mich halt überhaupt nicht. Weil ich denke mir so, Riegel angucken kann ich online und ich habe keine emotionale Verbindung zu Riegel. Entweder ich esse sie und die schmecken oder ich esse sie nicht oder ich esse sie und sie schmecken nicht. Das ist meine emotionale Verbindung zu Riegeln. Oder zu irgendwelchen innovativen Fitnessprodukte. Wenn die wirklich innovativ sind, kriegt man das ja mit. Und alles Mögliche brauche ich auch nicht. Ich bin auch kein Fan von irgendwelchen Klamotten oder Supplement-Marken. So, ich kaufe die Sachen, wenn die schön sind und wenn die gut sind. Aber ich bin jetzt weder Team Gymshark, Team Teveo, Team Prozis, Team More, Team OAs oder sonst irgendwas, sondern ich greife von den ganzen Schüsseln halt die Sachen raus, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und die mir gefallen. Ich sitze jetzt gerade auch mit einem Gymshark Sport-BH und einer Teveo Leggings. Ich bin ganz radikal, es geht ja mal gar nicht, aber sowas mache ich immer. Und zum Sport gleich werde ich gleich ja noch ein Prozis-Oberteil anziehen. Also wie kann ich nur, ne? Also ich weiß nicht, Fitnessprodukte und Fitness-Sachen sind für mich halt einfach Produkte des Alltags. Also sind cool, sie sind super, aber ich gehe dafür nicht auf eine Messe und ich brauche nicht immer das Neueste vom Neuesten und das Bessere vom Besten, wenn ich schon alles habe, was ich brauche. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, ich muss da keine Riegel-Tastings machen. Mich reizt das halt einfach gar nicht. Ich finde, das ist so ein bisschen over the top, weil Fitness mache ich vor allem für mich und das muss ich jetzt nicht zelebrieren. und irgendwie denken, oh mein Gott, hier ist mein Fitness-YouTuber, den ich seit Jahren verfolge. Also ich bin halt wenig empfänglich für so Starstruck-Tide und es geht mir halt auch bei Marken so. Ich denke mir so, ich finde es toll, dass es euch gibt, aber ich bin halt kein Fan. Und wenn ihr einen Skandal habt, ja, beschissen, aber ich will trotzdem mein Produkt haben. I'm so sorry. Ich kaufe halt die Produkte, die ich brauche und die ich gut finde. Und nicht aus irgendwelchen Gründen, weil sie jemand gehypt hat. Weil ich bin mir bei so Sachen, die ich halt, also keine Ahnung, nur als Beispiel, wenn jeder einen Proteinpudding hypt, kaufe ich mir ja keinen Proteinpudding, weil ich mag keinen Pudding. Was soll ich denn mit einem Proteinpudding? Also das ist mir komplett egal. Und deswegen verstehe ich halt diese ganze Hype-Culture nicht und das nervt mich einfach nur. Und ich habe auch schon mal so Fibo-Vlogs gesehen. Das ist mir einfach zu voll und zu nervig und zu stressig. Habe ich keinen Bock drauf. Aber kann jeder machen, wie er will. Also man kann ja seine Hobbys kultivieren. Und es ist auch schön, wenn man seine Hobbys und seine Leidenschaften feiert. Aber ich bin nicht dabei, tatsächlich. Einfach nein. So, meine Einstellung zu dem Konzept Valentinstag nur für Paare oder auch Friends. Also eigentlich ist mir Valentinstag so ein bisschen egal. Wir haben ja dieses Jahr so gemacht, es ist Valentinstag und wir wollten sowieso mal dieses Trüffelpasta-Date machen. Lass doch mal richtig ein auf übermäßiges Klischee machen und das so aus Gag am Valentinstag machen. Das war unser Ding. Aber ich muss sagen, ich fand es am Valentinstag per se auch schön, so viele Paare zusammen zu sehen und Menschen mit Blumen, Menschen mit Rosen. Das fand ich einfach immer süß, weil das Ding ist halt, man kann Dinge im Leben feiern oder man kann sie nicht feiern, aber mir ist Spaß im Leben und Freude im Leben irgendwie auch wichtig. Und ich denke mir auch, wenn es keinen Sinn ergibt, dass am 14. Februar Valentinstag ist, wenn es mir eine Möglichkeit gibt, was Besonderes zu machen, dann mache ich halt lieber was Besonderes, als nichts Besonderes zu machen. Also mir ist der Tag nicht wichtig, aber wenn ich eine Möglichkeit habe, was zu feiern und was Schönes, Besonderes zu machen, dann ist es immerhin ein schöner Anlass, was Schönes und Besonderes zu machen, seinen Menschen zu zeigen, dass man sie lieb hat und so weiter. Also es ist doch einfach nur schön. Also ich weiß nicht, es stört ja nicht, einen random Tag zu feiern. Wisst ihr, was ich meine? Es stört ja nicht. Es macht dich ja nicht unglücklich, ja, an einem Tag was Schöneres zu machen. Natürlich könntest du das auch an jedem anderen Tag machen, aber das macht man meistens im Alltag nicht. Und ich finde, so einen Tag zu haben, heute ist Tag der Liebe, macht einen einfach nochmal, gibt einem zumindest den Anlass, daran zu denken. Weil ganz ehrlich, denkst du am 16. März daran, heute könnte auch Tag der Liebe sein? Meistens nicht, weil man in seinem Alltag gefangen ist. Von daher, ist doch nett. Also muss man nicht überhypen, aber ist doch nett. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe erst dieses Jahr nach Valentinstag, also ich glaube gestern, gecheckt, was Valentine's Day oder so heißt. Ich habe das die ganze Zeit auf Instagram gesehen und war so, hä, was ist das denn? Also einfach so Girl, G-A-L, glaube ich, kommt von Gal, also Girl, whatever, dass man halt mit seinen Freunden Valentinstag feiert. Habe ich nie gemacht, aber ist okay, ist doch nett, Liebe ist immer gut. Aber Hype muss man nicht machen, naja. Dann, was ist denn hier noch so? Ich will hier mal ein bisschen die Themen abwechseln, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, Leute. Aber ich denke, vielleicht werde ich auch noch eine zweite Folge dazu machen, weil hier ist echt noch super, super, super viel. Und zwar Thema One-Night-Stands. Das ist tatsächlich, geht bei mir in die ähnliche Richtung wie das Thema offene Beziehung. Ich weiß, es ist nochmal was anderes, weil One-Night-Stands ja in der Regel einfach komplett emotional, unemotional stattfinden und eine offene Beziehung natürlich schon viel mit Beziehungsarbeit zu tun hat. Also eigentlich ist es was komplett anderes. Aber auch da würde ich halt sagen, wenn das auf beiden Seiten mit Konsens stattfindet und du weißt, dass du damit gut klarkommst, finde ich das überhaupt nicht verwerflich, weil in erster Linie sind Menschen ja einfach triebgesteuerte Wesen und ich denke mal, also es ist ja bei jedem unterschiedlich, wie hoch das Bedürfnis nach Sexualität ist, so. Aber es kann ja schon mal passieren, dass du Bock auf Sex hast oder eine Partnerschaft zu haben oder Bock auf eine Partnerschaft zu haben. Also das hatte ich während meines Single-Lebens halt auch, dass ich mir dachte, jetzt Sex wäre schon cool. Und da würde ich auch nicht mit jedem schlafen. Aber es gibt ja Menschen, die findest du vielleicht attraktiv, aber mit denen würdest du keine Beziehung eingehen oder du willst gerade einfach generell keine Beziehung eingehen. Und dann ist es doch fein, mal Sex zu haben, wenn man vernünftig verhütet und wenn man auf sich aufpasst und nichts hier einfach nur, also, ne, immer unter dem Aspekt sehen, Verhütung ist das A und O, Wohlfühlen ist das A und O, Konsens ist das A und O, dann ist sind One-Night-Stands, finde ich, voll super, weil du dann einfach Sex haben kannst und Sex ist einfach schön. Sex ist ein schönes Gefühl und ich finde, das ist irgendwie, ich persönlich brauche das im Leben und das gibt einem einfach viel. Es ist ja ein Hormoncocktail, der durch dich durchschießt und das gibt einem einfach nochmal ein anderes Körpergefühl, das ist doch super. Aber ich weiß halt auch, dass nicht jeder Sexualität von Emotionalität trennen kann. Das heißt, wenn... Also ja, es sollte immer abgesprochen werden und ich meine, aus einem One-Night-Stand kann auch ein Two-Night-Stand oder eine Affäre oder sonst irgendwas werden, hatte ich auch mal, aber es muss immer im Klaren sein, wo der jeweils andere ist. Also es ist halt scheiße, wenn einer sich verguckt und der andere nicht oder andersrum, das kann immer passieren, es ist immer mit Risiko verbunden, aber das kann man manchmal einfach nicht steuern, das Risiko muss man eingehen, wenn du sagst, das ist mir wert. Welches Risiko ich eben nicht eingehen würde, ist nicht zu verhüten, weil das Risiko, sich eine Geschlechtskrankheit einzufangen, das ist es keiner auf keinen Fall wert. Das heißt, es ist egal, ob ihr die Pille nehmt oder nicht, One-Night-Stands, Kondom. Punkt. Weil ihr solltet auch nicht vertrauen, weil Leute, die sich getestet haben, die sagen, manche sagen, komm, wenn du die Pille nimmst, dann brauchen wir kein Kondom, weil kannst ja nicht schwanger werden. Pille schützt nicht vor Geschlechtskrankheiten, das wissen wir alle. Dann können sich Leute testen lassen oder sagen, sie wurden getestet, entweder sie haben es vor einer langen Zeit gemacht oder sie lügen. Und es gibt eben auch sexuell übertragbare Krankheiten, die du durch STI-Tests nicht rausfinden kannst, beispielsweise wie Genitalherpes. Ganz, ganz tolles Thema. Aber wenn du einen STI-Test machst, kannst du Genitalherpes nicht nachweisen, weil der nur nachweisbar ist, wenn der gerade aktiv ist. Und sonst schlummert der halt. Das ist wie bei Lippenherpes. Und dementsprechend könnt ihr euch halt alles einfangen und ihr seid nie auf der sicheren Seite, wenn ihr kein Kondom benutzt. Und deswegen macht das auf jeden Fall. Wenn ihr One-Night-Stands habt, das ist wichtig. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Und sonst, wenn ihr Sexualität von Liebe und Emotionalität gut trennen könnt, tobt euch aus. Ich persönlich bin froh, dass ich welche hatte, weil mir es sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben hat und sehr ein gutes Körpergefühl und irgendwie mehr Mut zugesprochen hat und mir vor allem auch irgendwie nochmal so einen Kick gegeben hat, mich so selbst so... als begehrenswert wahrzunehmen, wozu ich aber auch sagen muss, dass ich natürlich da sehr drauf geachtet habe, gut behandelt zu werden und ich auch sehr, sehr gut behandelt wurde. Also ich habe nicht mit irgendwelchen dahergelaufenen Typen geschlafen, sondern nur mit Leuten, die mich halt wirklich sehr, 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 sehr auf Händen getragen haben. Aber wie gesagt, war eine Era meines Lebens vor fast 3 Jahren und war gut so. Also whatever, bin ich froh drüber. Brauche ich jetzt nicht mehr im Leben. Ich habe alles mal gemacht, was ich machen wollte und jetzt voll fein. Also sollte man so machen. Dann, ich mache jetzt noch random 2 und dann würde ich sagen, machen wir den Rest dann nächste Folge, weil hier sind noch so coole Sachen, das macht mir mega viel Spaß und es wird eh immer super viel zu erzählen geben, von daher, let's go! Also, hier, in jedem Essen muss Protein sein und möglichst wenig Fett. Ja, wird oft auch, das sind wieder so die typischen Instagram-Rezepte, ne? Aber das ist halt gefährlich, weil an sich ist es super, in jeder Mahlzeit Protein zu haben, aber es ist auch egal, wenn ihr nicht in jeder Mahlzeit Protein habt. Das ist wieder so, es ist cool, wenn es so ist, aber muss auch nicht. Also es ist ja wieder so dieses Thema Ernährungskonzept. Also prinzipiell ergibt das Sinn, wenn ihr Muskelaufbau oder Kraftaufbau seid, über den Tag verteilt, so ungefähr 3 bis 4 Protein-Feedings zu haben. Das heißt, ihr habt an 3 Mahlzeiten des Tages ungefähr, ich glaube, 20 bis 30 Gramm Proteine und dann habt ihr eure Protein-Feedings. Alle weiteren Mahlzeiten und Snacks ist egal eigentlich, weil 3 bis 4 Protein-Feedings sind besser als 2. Sind aber 5 Protein-Feedings sind nicht besser als 3 bis 4. Also der Effekt, der ist am Maximum, wenn ihr 3 bis 4 Protein-Feedings am Tag habt, gut über den Tag verteilt. Das heißt, mehr muss nicht sein, weniger ist ein bisschen schlechter, aber ist auch nicht das Wichtigste. Deswegen ist völlig okay, es kann man auch mal vernachlässigen, das ist eigentlich egal. Proteine sind halt gut, weil sie sättigen, aber halt auch nur, wenn ihr die vernünftig kombiniert. Und meiner Erfahrung nach sättigen Proteine 10.000 Mal besser, wenn sie eben mit Fett kombiniert werden. Und was ich sehr gefährlich finde, ist, dass so wenig über Fette geredet wird, weil Fette sind das Fundament von unserem ganzen Hormonhaushalt, sind das Fundament von Sättigung, also natürlich gesunde Fette, also es ist auch okay, mal was Frittiertes zu essen, ne? Aber es geht schon darum, dass man zum Beispiel sich auch traut, mal auf seine Quarkbowl Nüsse oder Saaten, Nussmus und so weiter drauf zu machen, weil ihr merken werdet, auch wenn das nur 20 Gramm sind oder so, und das heißt 20 Gramm mehr Gewicht sollte ja gefühlt keinen Unterschied machen, macht's aber schon, weil Fette einfach satt halten und dafür sorgen, dass ihr eben langfristig gesättigt seid. Weil Fett ist ja auch ein bisschen schwerer verdaulich als zum Beispiel Kohlenhydrate oder Proteine, das dauert alles ein bisschen länger zu verdauen. Und dementsprechend hält die Sättigung natürlich länger an, also es lohnt sich wirklich. Und allein auf hormoneller Ebene, ich meine, es gibt so viele Fettsäuren, die einfach essentiell sind, wie Omega-3 und Omega-6 natürlich auch, aber Omega-6 konsumieren wir eigentlich alle genug, achtet mal auf Omega-3, das wäre wichtig. Generell die ungesättigten Fettsäuren aus Olivenöl beispielsweise oder eben Nüsse, es ist halt super, 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 super wertvoll. Und ich hatte auch Zeiten in meinem Leben, also das ist schon... ich war da 15, 16, da hatte ich teilweise, da habe ich gar kein Fett zu mir genommen. Also da habe ich wirklich gar nicht so, in Anführungszeichen, super wenig gegessen. Ich weiß es halt noch alles so ungefähr, weil ich Dinge nicht vergesse und halt zu der Zeit getrackt habe. Also so mit 16, 17, also Trigger Warning, wenn ihr keine Zahlen hören wollt. Aber an sich ist es ja Negativwerbung. Ich habe da schon so 2000 Kalorien am Tag gegessen, aber teilweise nur so 10 Gramm Fett am Tag. Und ich sah so scheiße aus. Also meine Haare sahen richtig scheiße aus. Meine Haut war richtig scheiße. Ich war so unausgeglichen, hatte super schlechte Laune. Also natürlich, ich war da auch essgestört und depressiv. Aber auch alleine Haare, Haut, Nägel... richtig beschissen, einfach richtig, richtig, richtig beschissen. Und vor allem habe ich mich immer nur voll gefühlt und nicht so richtig satt. Das war einfach nur Kacke. Also macht das nicht, ist einfach nur Scheiße. Ist Bullshit, kann ich euch echt nicht empfehlen. Von daher, Fette wichtig, Fette geil, Fette lecker. Ess Fette, Fette sind gut, Fette sind mega, Fette sind wholesome. Punkt. Eine Ode an die Fette. So. Und als letzten Punkt für diese Folge... ich beginne schon wieder einen Frosch im Hals zu bekommen, es ist unfassbar. Was ist meine Meinung zu Schokoreiswaffeln? Benutze ich bewusst als letzten Punkt, weil kann ich sagen, die sind okay, aber hat man eine großartige Meinung zu Schokoreiswaffeln? Das Ding ist halt, gefühlt ist das ja so ein pseudo-gesünderer Snack, der gar nicht gesünder ist, weil Reiswaffeln können voll arsenbelastet sein und dann sind sie mit Schokolade überzogen. Das ist okay, weil Schokolade ist lecker, aber ich würde jeden Keks Schokoreiswaffeln vorziehen. Und wenn ihr Kekse lieber als Schokoreiswaffeln mögt, dann seid euch bewusst, Schokoreiswaffeln sind nicht gesünder als Kekse. Dann esst den scheiß Keks, weil Kekse sind geil. Aber generell einfach beides für mich so ein bisschen unsatisfying Snack, muss ich sagen. Weil so süßes Gebäck muss für mich so eine gewisse Juiciness haben. Und eine Schokoreiswaffel ist ja komplett trocken und die meisten Kekse sind auch komplett trocken. Kekse, die ich gerne mag, sind entweder so diese Soft Cookies oder Jaffa Cake. Das sind die besten. So, das zum Thema Kekse. Von daher, esst Kekse, esst keine Schokoreiswaffeln, wenn ihr lieber Kekse essen würdet. Macht physiologisch keinen großen Unterschied. Wenn ihr Schokoreiswaffeln feiert, dann rein damit. Aber vielleicht keine 10 Packungen am Tag bezüglich des Arsens. Aber es sind nur Spuren. Keine Panik. Ihr werdet nicht sterben. Wenn ihr schon mal Schokoreiswaffeln gegessen habt, habe ich wohl auch schon en masse gemacht. Aber braucht man nicht. Ist kein Snack, den man braucht, finde ich. Macht nichts mit mir. Aber ich stehe auch nicht so auf Waffelzeug. Also ich stehe auch nicht auf Reiswaffeln, Maiswaffeln, Linsenwaffeln. Ist es irgendwie nicht. Ich esse wirklich lieber Brot. Oder wenn man mal sowas Crispiges haben will, es gibt von dieses klassische Vasa-Sauerteig-Knäckebrot, das so richtig deep nach Roggen schmeckt, ist auch lecker. Kann ich empfehlen, mit so Ziegenkäse und Honig beispielsweise, ist schon geil. So, das zum Thema Food Recommendations. Ich hoffe, euch hat diese zelebrierbare Episode gefallen und ich habe euch ein bisschen unterhalten. Lasst mir auf jeden Fall wieder gerne Feedback da. Mich interessiert tatsächlich auch sehr eure Meinung zu den verschiedenen Topics hier. Ich denke mal, wie gesagt, nächste Folge geht es einfach weiter im zweiten Part, weil hier ist noch so viel drin und ich habe daran richtig viel Spaß. Und von daher freue ich mich auf die Interaktion mit euch. Hab euch ganz so lieb. Ich denke mal, wir werden uns bestimmt noch ein paar 50 Folgen hören. Und habt ein schönes Wochenende. Bei mir geht es jetzt weiter im Text. Und wie ich würde sagen, wir hören uns spätestens nächste Woche. Und wie immer eine DMs. Und lasst mir eine positive Bewertung da. Das wäre ganz lieb. Das wäre ganz zauberhaft von euch. Dankeschön.